Der Bibeltext für die heutige Bibelstunde steht im 1. Korintherbuch, 1. Chronikbuch, Kapitel 1. Und wenn Sie das aufschlagen, dann werden Sie gleich was merken. Ich lese den Anfang mal. 1. Chronikbuch. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah, Sem, Ham, Japhet. Und so geht die Reihe der Namen immer weiter und weiter, das ganze Kapitel lang und die ganzen 9 Kapitel lang, die dann kommen. Wir werden jetzt gleich noch die Geschichte Gottes mit den ganzen Namen dann hören in der Bibelstunde, und da bin ich ganz gespannt darauf. Vorher möchte ich gern beten mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass wir jetzt in deiner Bibel lesen können, dass wir dein Wort hören können, dass es uns gut tut, dass wir davon leben können. Danke für dein Wort. Danke für die Bibelstunde heute auch mit den vielen Namen. Danke, dass auch unsere Namen in deinem Buch geschrieben sind. Danke, dass die sich alle haben führen lassen von dir und auf dich gehört haben. Die haben sich führen lassen und du hast sie geführt. So nimm du auch uns an deine Hand und danke, dass du einen guten Plan hast mit uns, mit unserem Leben, für unsere kleine Biografie und für die große Weltgeschichte. So hören wir jetzt auf dein Wort, das uns gut tut. Amen. Amen.
Ja, wie ungewöhnlich, oder? Wie ungewöhnlich. Adam, Seth, Enoch und so weiter. Das ist doch nicht normal. Aber gerade das Ungewöhnliche hat ja seine eigene Kraft. Zumindest ging es mir heute Morgen ganz kurz so, als ich begrüßt wurde, willkommen im Jahr 5786. Gerade rechtzeitig noch, bevor Neujahr ist im Judentum, hat der jüdische Nationalfonds mir diese gute Nachricht geschickt. Das ist nicht das, womit ich heute Morgen gerechnet hätte, dass mich jemand gratuliert zum Start in das Jahr 5786. Ungewöhnlich, andere Sichtweise. Und so ist tatsächlich das 1. Chronikbuch und das 2. Chronikbuch in seinem Start für uns ganz ungewöhnlich. Und tatsächlich, wie wir es gehört haben, es sind ja nicht nur die 4 Verse, sondern gehen Sie mal ganz kurz, keine Sorge, ich lese es nicht vor, ganz kurz so blätternd mit mir in diese Passagen hinein, dann entdecken Sie tatsächlich, das 1. Chronikbuch beginnt bei Adam. Es beginnt bei Adam und dann nimmt es uns mit hinein den Stammbaum, bis Abraham marschiert weiter über die Geschlechter der Söhne Abrahams, um im 2. Kapitel dann schon bei den Söhnen Israels anzukommen, die alle erwähnt werden, stolz all die ganzen 12, um dann sich zu fokussieren auf die Geschlechter Judas. Die werden Kapitel 2 alle erwähnt, oder man mit Juda angekommen ist, ist es dann nur ein kurzer Sprung zu den Söhnen Davids, den ganzen Königen Judas bis zum letzten König vor der babylonischen Gefangenschaft. Nach Kapitel 4 werden die Geschlechter Judas weiter thematisiert. Dann kommen die aus Simeon dran, dann aus Ruben, Gad, aus dem halben Stamm Manasse. Dann kommen die Leviten dran, Kapitel 5 und Kapitel 6. Wir sind immer noch in den Namen. Es sind schon hunderte und aber hunderte von Namen, die da erwähnt werden. Und dann die Wohnsitze der levitischen Geschlechter zu thematisieren. Dann tauchen Issachar, Benjamin, Naphtali, die andere Hälfte von Manasse, Ephraim, Asser auf. Und dann sind wir in Kapitel 8 schon ziemlich nah an der Ziellinie. Denn dann geht es zu Benjamin. Und zu Benjamin gehört ja der erste König Israels, nämlich der König Saul. Und nachdem die Einwohner Jerusalems in Kapitel 9 in der nachbabylonischen Ära erwähnt werden, tauchen noch einmal die Leviten auf, um dann bei Saul zu enden, dessen Ende uns berichtet wird in Kapitel 10, nämlich, dass der Herr dann das Königtum hinführte zu David. Und dann sind wir angekommen. 10 Kapitel, in denen in den ersten 9 zumindest fast ausschließlich Namen stehen. unglaublich, dass der Chronist so einen großen Schwerpunkt auf diesen Namen legt. Wir wollen ja miteinander ein grobe Verständnisebene für das erste und zweite Chronikbuch versuchen zu gewinnen und haben wir beim letzten Mal noch vor der Sommerpause ein klein wenig versucht, das hinzukriegen, dass der Chronist ja für uns in der nachexilischen Zeit schreibt. Das ist die Zeit, wo Israel nach der furchtbaren Krise aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückkehren darf und tatsächlich in kleinem Format wieder anfängt, in Juda, in Jerusalem, aber alles sehr beschaulich. Und natürlich sind sie die Generation, die jetzt und die Generationen, die jetzt überlegen muss, wie wollen wir denn jetzt leben, die wir noch leben? Was wollen wir denn für eine Lehre rausziehen aus dem, was uns als Volk widerfahren ist? Und für diese ganz besondere nachexilische Generation haben wir das erste und zweite Chronikbuch. 65 Kapitel, das ist ja nicht nichts, 65 Kapitel im ersten und zweiten Chronikbuch, die uns eine riesige zeitgeschichtliche Spanne liefern, von Adam, siehe, 1. Chronik 1,1, bis an das Ende der babylonischen Gefangenschaft und den Start in die nachbabylonische Zeit. So eine riesengroße Kurve aus Universalgeschichte, Israelgeschichte bis in die Gegenwart, die damalige Gegenwart, nämlich die nachexilische Zeit, zieht der Chronist. Und sein Gedankengang dabei ist so elementar, so kräftig, so gut, so seelsorgerlich, dass er dieser Generation der nachexilischen Zeit sagen will, lernt aus dem, was jetzt an Geschichte Gottes geschehen ist mit eurem Volk. Lernt daraus. Lernt daraus zum einen, dass tatsächlich der gesamte Fokus darauf liegen muss, dass ihr als Gottesvolk einer lebendigen Beziehung zu eurem Gott steht und lebt. Dass es nicht im Formalismus wieder verwässert, dass es nicht in anderen religiösen Welten aufgedröselt wird, dass ihr konzentriert in der Gottesgemeinschaft zu Hause seid. Und deswegen spielt für das erste Chronikbuch der Tempel und alles Geschehen im Tempel eine so große und wesentliche Rolle. Herzstück, geistliches Herzstück ist die unmittelbare Beziehung zu eurem Gott, wie er damals dokumentiert wird in Jerusalem, im Tempel, in dieser unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Daran liegt euer geistliches und letztendlich auch euer politisches Überleben. Und gleichzeitig will er ihnen natürlich Modelle geben. Und deswegen nimmt er uns mit hinein und nimmt ja die gesamte Nordreichwelt komplett weg. Die spielt für ihn überhaupt gar keine Rolle, weil die sich komplett weg entfernt haben von dem Zentralheiligtum von Jerusalem, wird das Nordreich ausgeblendet. Deren Geschichte geht im zweiten Chronikbuch dann nicht mehr thematisch weitergeführt unter. Bleiben wird der, das ist der Gedankengang, bleiben wird der, dessen geistliche Geschichte geht weiter, der in den Spuren der Väter seinen Weg geht. Und deswegen werden exemplarisch die Könige genannt aus dem Südreich, aus Juda, die für uns mit Qualität bestimmt sind. Persönlichkeiten wie ein Hiskia, wie ein Josaphat, wie ein Joasch, die werden nochmal in besonderer Weise erwähnt. Und natürlich tatsächlich, es kommt auch zu diesen wahnsinns vielen Namen. Und diese wahnsinns vielen Namen, die haben tatsächlich ihre Bedeutung und ihre Berechtigung. Man soll es nicht glauben. Diese Namen haben eine Botschaft, diese Namen haben eine Bedeutung. Diese Namen gehören tatsächlich mit zur Bibel dazu. Und unsere Aufgabe heute Abend ist ganz klar und einfach. Wir werden jetzt alle Texte gemeinsam lesen. Nein, keine Sorge. Aber wir wollen gemeinsam gucken, welche Aspekte ergeben sich denn, wenn Sie beim Bibellesen in den ersten 9 bzw. 10 Kapiteln des 1. Chronikbuches landen. Wohin dürfen Ihre geistlichen Gedanken gehen? Was geschieht, wenn Sie vielleicht nur durchblätternd oder mal an irgendeiner Stelle hängenbleibend in diesen ersten Kapiteln aus dem 1. Chronikbuch ankommen? Das eine natürlich ist, dass wir überhaupt diese unglaublich vielen Namen haben. Das ist ja Wahnsinn. Diese Namen, die gehen ja Jahrtausende schon aus damaliger Sicht zurück. Die gehen ja zurück insbesondere bis auf die adamitische Linie und werden nun tatsächlich aus den unterschiedlichsten Quellen vom Chronisten zusammengestellt. Wir entdecken, dass er zurückgreift aus Texte aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 5, Kapitel 10, Kapitel 36, im Genesis, im ersten Buch Mose, findet sich ja genau dieser Namensbestand, auf den unter anderem der Chronist hier zurückgreift. Aber nicht nur, dass er diesen Namen hat, sondern dass auch diese ganzen Namen präsent sind, ist schon ein absolutes Phänomen. Bitte bedenken Sie mal, nur so ein ganz klein wenig, wie das zeitlich zusammen zu sehen ist. Wir sind in der nachexilischen Zeit. In der nachexilischen Zeit, wo wir dann in 1. Chronik 9 den Satz lesen, ganz Israel wurde im Geschlechtsregister aufgezeichnet, greifen die ja auf die Jahrhunderte zurück. Da ist schon zur damaligen Zeit, die Davidszeit, mal locker ein halbes Jahrtausend vorbei. Das ist so ähnlich, wie wenn ich Sie fragen würde, sagen Sie doch mal, wie Ihr Opa damals in der Reformationszeit hieß. Da werden ja die wenigsten von uns sagen können, ja, gar kein Problem, schaue ich nach. Das ist für die meisten von uns einfach ewig weit weg. Was weiß denn ich, was da meine Vorfahren in der Reformationszeit getrieben haben, wo die überhaupt waren, was weiß ich, mit welchem Migrationshintergrund ich mich als Deutscher bezeichne, aber das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, das mal zu begreifen, das mal wirklich zu begreifen, das muss man doch mal wissen. Die Namen sind da, die ganzen Namen, die sind da. So, und jetzt kommt der Gedankengang, der natürlich sehr wichtig ist. Allein, dass jetzt noch Menschen da sind, die genannt werden können, ist eine Sensation. Das heißt, dass jetzt zum Zeitpunkt der nachbabylonischen Zeit nicht diese Listen zu Ende sind. Dass man jetzt an diese Listen von damals, seit Adam, tatsächlich auch in der nachbabylonischen Zeit noch anknüpfen kann. Oder um es anders zu sagen, dass die noch da sind, dass es noch Menschen in der Linie Israels überhaupt gibt. Das war für die Sensation. Bitte unterschätzen Sie nicht die Katastrophe der babylonischen Zeit. Das Nordreich, das war schon Jahrhunderte weg. Das ganze Nordreich, alle 10 Stämme, assyrische, Sturm ging drüber weg, war alles Feierabend, alle verstreut, alle nicht mehr da. Und das Südreich zerstört, der Tempel zerstört, weggeführt in babylonische Gefangenschaft, haben sie inzwischen angesiedelt, alles Mögliche gemacht. Das war alles in anderen Spuren gelandet. Und jetzt tatsächlich, es geht weiter. Es gibt uns noch. Es ist ein Riesengeschenk, dass nach dieser fast Auflösung des Volksganzen Israels es tatsächlich eine nachbabylonische Generation gibt. Dass da immerhin zigtausende, wie wir lesen können, zurückgekehrt sind und wieder angefangen haben unter der persischen Herrschaft, dort in Juda wieder ein Volkswesen aufzubauen, Sozialstrukturen hinzukriegen, ihr geistliches Leben etablieren zu lassen. Sie kennen die Geschichten, Zerubabel, Esra, Nehemia, diese ganze Ära, die da hineinspielt. Also der erste Gedankengang, wenn diese Namen gelesen werden, der erste Aspekt ist, dass allein, dass jetzt noch die Namenslisten weitergehen, ist ein Zeichen seiner Gnade. Allein, dass die Namen weitergehen, dass Namen zu nennen sind, dass man nicht sagen muss, das war mal eine schöne Zeit, da gab es übrigens mal ein jüdisches Volk und die haben gelebt dann bis zur babylonischen Herrschaft und dann war natürlich Feierabend und sie sind untergegangen wie viele Völker und Volksgruppen, am Ende Feierabend, Schluss aus, haben auch viel Mist gebaut und gesündigt und dann hat Gott sie eben versanden lassen, das war's. Allein, dass die Geschichte weitergeht, zeigt das große neutestamentliche Stichwort, Gnade. Gnade. Die Existenz des Volkes Israel ist Gnade. Unsere, ihre, meine Existenz, unser Weitergehen, unser Dasein als Menschen, die glauben, das Dasein von Christen, das Dasein von Gemeinde, ist doch nicht darauf zurückzuführen, dass wir uns so unglaublich toll benommen haben, dass alles so traumhaft lief, dass wir so engagiert und so heilig und so fromm und so gerecht und so gehorsam waren. Sondern dass Gott bei allen Gerichtshandlungen, bei allem Furchtbaren, bei allem Schwierigen, dass es nicht aufgehört hat, dass seine Güte und Freundlichkeit jeden Morgen neu ist. Die Geschichte der nachbabylonischen Juden ist ein Zeichen der Gnade Gottes. Die sind noch da. Da sind wir nochmal 2500 Jahre später und sagen, die sind immer noch da. Und wir wissen geschichtlich, was auch gerade unser Volk dafür getan hat, dass sie nicht mehr da sind. Und Gott hat sie nicht untergehen lassen. Durch die unterschiedlichsten Mächte, Systeme, Katastrophen. Er hat sie auch nicht untergehen lassen in Gerichtswelten. Es ist seine erhaltende, wunderschöne, reine Gnade. Und wenn Sie diese Namen lesen, dann denken Sie nicht nur an das Volk Israel, dann dürfen Sie auch an sich persönlich denken. Dass es sie gibt, sie geistlich gibt, ist wem um das zu verdanken? Seiner Treue und Gnade. Lesen Sie die Namen und sagen, Gott, du bist gnädig. Lesen Sie die Namen und sagen, Gott, du bist treu. Du warst damals treu, du warst heute treu und du bist es auch in meinem Leben, in meiner Biografie und in meiner Geschichte. Das ist der erste ganz, ganz wichtige Aspekt, wenn Sie durch die Namenwelten hindurchgehen, die es da im ersten Chronikbuch in den ersten 9 Kapiteln gibt. Das ist das eine. Der zweite Aspekt, der ist natürlich für uns aus neutestamentlicher Perspektive mit den Händen zu greifen. Namen sind für uns unendlich wichtig. Namen im biblischen Kontext, Altes und Neues Testament, sind eben nicht, wie wir das in unserem Sprachraum haben, Schall und Rauch, eben genau nicht. Sondern Namen sind im Denken der Bibel immer Programm. Namen haben es zu tun mit Person. Namen haben es zu tun mit dem, was meine Persönlichkeit ausmacht. Und dass allein dieses Thema ist, dass da so unendlich viele Namen kommen, hunderte von Namen kommen, bringt etwas ganz Wunderschönes zum Ausdruck, wie der lebendige Gott hier mit Menschen am Werk ist. Dass er sie nämlich nicht nur als Nummern hat, dass er sie eben nicht nur als Gesamtgröße sieht, sondern sieht sie mit ihren Namen, mit ihren Persönlichkeiten, mit ihren Profilen, mit ihren Biografien, hinter jedem einzelnen dieser Hunderten von Namen. Und man könnte ja noch viele andere anfügen, die eben nicht da genannt werden. Aber mit all diesen einzelnen spezifischen Namen wird zum Ausdruck gebracht, es sind einzelne Persönlichkeiten, die bei dem Namen gerufen sind, die mit Namen bekannt sind, die tatsächlich auch dadurch ihre Bestimmung, ihre Berechtigung haben. Die sind damit auch beheimatet. Viele von uns wissen, dass eine der ganz wichtigen Aufgaben des neuen Staates Israel nach der Shoah, nach dem Holocaust gewesen, dass die ihr Leben verloren haben in dieser furchtbaren Zeit, dass deren Namen nicht untergeht. Und wenn sie in Yad Vashem sind, dann haben sie nichts anderes als Namen. Namen, Namen, Namen. Überall stehen Namen, werden Namen genannt. Weil mit den Namen sind die Personen, sind die Persönlichkeiten tatsächlich präsent. Er hat Ihnen und mir einen Namen gegeben. Und indem er einen Namen gegeben hat, hat er ein ganz bestimmtes Programm reingeführt. Und jetzt wissen wir, dass wir bei ihm mit unserem Namen bekannt sind. Und dass er uns auch neuen Namen gibt. Und dass wir einen Christusnamen tragen. Und damit ist der zweite Aspekt sofort da. Mein Name bezeichnet meine Heimat. Mein Name bezeichnet meine Heimat, wo ich hingehöre. Wo ich mit meiner Persönlichkeit hingehöre. Und wir, die wir jetzt ganz normale Namen haben, unseren Pass rausziehen können und sagen, das ist unser Name, mit dem sind wir jetzt am Laufen ein paar Jahrzehnte schon, wissen, es hat eben noch eine tiefere geistliche Bedeutung, wenn uns dann Jesus sagt, ja, das ist eure Heimat. Mit eurem Namen verbindet sich eure Heimat. Und deswegen müsst ihr auch wissen, wo euer Name geschrieben steht. Wo ihr mit eurem Namen bekannt seid. Dass ihr eben nicht nur beim Einwohnermeldeamt in Karlsbad irgendwo in den Daten geführt habt, sondern dass ihr, siehe Lukas-Evangelium, eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und dass sie in ihrem Ausweis, neben dem Wissen, dass sie eine irdische Beheimatung haben, wissen, sie haben mit ihrem Namen, mit ihrem Christusnamen, auch gleichzeitig eine himmlische Beheimatung. Sie sind keine Nummer. Sie sind nicht einfach ein großer Kuddelmuddel von menschlichen Existenzen, sondern eine ganz individuelle Persönlichkeit. Der lebendige Gott hat sie gerufen, sie haben einen Namen und mit ihrem Namen, die sie zum Glauben gekommen sind, sind sie im Himmel bekannt. Das ist meine Beheimatung, meine himmlische Beheimatung, die mit meinem Namen tatsächlich verbunden ist. Ich trage nicht nur meinen ganz normalen Namen, sondern im Denken des biblischen Kontextes bin ich jetzt auch mit dem Christusnamen bestimmt. Sie wissen, die Bezeichnung Christ, das ist für uns eine alltägliche Bezeichnung. Damals war es noch eine besondere, die Bezeichnung Christianer zu sein, zu dem Christus zu gehören oder unter diesem Satz zu leben, den die Frau dem Petrus sagt, du bist doch auch einer von denen, die mit Jesus unterwegs gewesen war, ist jetzt für uns zur Marke geworden. Mit dem Namen haben wir unsere geistliche Beheimatung. Erster Aspekt, mein Name ist ein Zeichen der Gnade, dass es ihn gibt. Der zweite Aspekt, wenn die ganzen Namen hier zum Ausdruck kommen, ist, dass ich zur Gottesgehörigkeit bestimmt bin und dass meine Beheimatung mit meinem Namen tatsächlich auch benannt ist. Und dann entdecken wir natürlich ein weiteres in diesen Texten, dass in diesen Texten ja eine ganze Reihe und Kette von Namen erfolgt. Eine unglaubliche Fülle von Namen, die da aufgezählt ist. Manche sind für uns ganz bekannte Namen, die kennen wir aus anderem biblischen Kontext. Andere sind für uns kaum aussprechbar. Wir wissen gar nicht, ob wir sie richtig betonen, geschweige denn verstehen. Eine lange, lange, lange Kette von Namen. Und bei dieser langen Kette von Namen ist ja etwas sehr wichtig, nämlich dass tatsächlich, wichtig für uns in unserem Kulturkontext, ein Stück weit dieses Solistentum, dieses Individualistische aufgehoben wird. Sie sind dann plötzlich eben nur noch einer in einer langen Reihe. Das heißt, sie bekommen eine andere Position. Und das ist wesentlich, das zu begreifen, dass das zum biblischen Verständnis dazugehört. Es gibt, wir kommen nachher noch drauf, auch die Fokussierung aufs Individuum. Aber es gibt eben auch das Begreifen, ich bin eben nicht nur als solistische Person, nicht nur in meinem Individualismus in negativer Weise zu sehen, sondern ich gehöre in einer gewissen Weise in eine Kette hinein, in eine Abfolge, in eine Reihe. Und dass ich da bin, wo ich bin in dieser Kette und in dieser Abfolge, dieser Reihe, dazu habe ich erst einmal überhaupt nichts dazu getan. Das ist ja nachvollziehbar. Das hat ja mit meinen Eltern zu tun. Zu meiner Position, einer Abfolgekette im Stamm Juda, in Manasse, in Ephraim oder wo auch immer, kann ich erst einmal nichts dafür. Ich bin da drin. Und mit dem da drin sein, habe ich eine ganz bestimmte Setzung. Eine ganz bestimmte Setzung. Diese Setzung habe ich nicht zu beeinflussen, kann ich gar nicht beeinflussen. Und das ist sehr, sehr wichtig für unser Verstehen, dass nämlich wir herausgeholt werden aus dem, ich mache das, was ich will. So, wir begreifen in dieser Flut von Namen, nein, das tust du nicht. Wer hat denn bestimmt, wer wo ist? Letztendlich würden wir sagen, der lebendige Gott. Ob ich jetzt zum Stamm Juda gehöre und plötzlich in der Juda-Linie durchmarschiere und nachher vielleicht durch die Davids-Familie hineingehöre und in eine königliche Spur reinkomme, das ist die eine Seite. Ob ich vielleicht bei Benjamin gelandet bin und in der Saus-Linie mich verkrümel, die sich auflöst, oder in der Ruben-Linie mit all ihren Schwierigkeiten, ob ich beim halben Stamm Manasse lande oder in der levitischen Linie, im priesterlichen Linie, kann ich da irgendwas dafür? Nein, nein. Kann ich was dafür, wann ich ins Rennen gekommen bin? Nein. Kann ich was dafür, ob ich als Mann oder Frau ins Rennen gekommen bin? Nein. Als Jude oder Nicht-Jude? Nein. In welchem Stamm ich bin? Nein. Priester oder Nicht-Priester? Nein. Und sie merken plötzlich, dass etwas uns ganz unangenehm ist. Denn da werden ja so viele Dinge für mein Leben schon bestimmt, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe. Und das macht uns nervös. Und jetzt entdecken wir, einen ganz wichtigen Aspekt bei diesen Namenslisten, ein ganz wichtiger Aspekt bei diesen Namenslisten ist eine Bejahung meiner Setzung. Eine Bejahung meiner Setzung. Ich kann es ja sowieso nicht ändern. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sie negiere, gar nicht zur Kenntnis nehme oder meine, das gäbe es gar nicht, sondern ich habe meine Setzung zu bejahen. Wir haben das immer wieder, gerade in unserer Zeit, wo wir uns quasi geschichtlich aufführen. Als ob wir jenseits aller Historie plötzlich nur wir uns jeden Tag neu völlig ahistorisch setzen und erfinden und hinstellen könnten. Das entspricht nicht dem, was Gott in ihr Leben und in mein Leben hineingesprochen hat. Er hat da ganz bestimmte Gleise gelegt, ganz bestimmte Bestimmungen gegeben, ganz bestimmte Entscheidungen für Sie und für mich getroffen. Und da komme ich jetzt auch nicht mehr raus, sondern ich habe sie zu bejahen. Ich habe sie zu bejahen. Ich habe meinen Platz in der Kette zu bejahen. Das Bejahen meines Platzes in der Kette ist ein Zeichen meines Gehorsams, ist ein Zeichen meines Respekts Gott gegenüber, ist ein Zeichen der Demut und der Anerkenntnis, dass ich nicht in der Weise ein autonomes Wesen bin, sondern über meiner Existenz, eine höhere Existenz, der Allmächtige, ganz bestimmte Vorbestimmungen getroffen hat. Sie können das negativ sehen und sagen, da bin ich aber schwer eingeengt. Oder Sie können es als aus der Weisheit des himmlischen Vaters sehen, und sagen, so habe ich das gemacht. Du lebst jetzt im 21. Jahrhundert und du lebst im europäischen Kontext und du hast dieses Alter und du hast dieses Geschlecht und du gehörst zu den Heiden und bist zum Glauben an Jesus gekommen und wieder all die ganzen Bedingungen heißen. Das zu bejahen schafft, entdecken Sie es, Freiheit. Interessanterweise Freiheit. Ich reibe mich nicht an der Setzung. Ich opponiere nicht gegen die Setzung, sondern ich erkenne in der Setzung meiner Existenz, der langen Geschichtsfolge mit meinem Namen. Vor mir Namen, nach mir Namen, neben mir Namen, über mir Namen, überall Namen. Und mittendrin bin ich mit drin. Ohne dass ich genau diesen Platz gewollt habe, gesucht habe, es ist mein Platz. Gott, es ist mein Platz. So hast du es für mich gewollt. Ich bejahe es. Das heißt, Name, dieser dritte Aspekt, ist mein Ja zu Gottes Setzung. Mein Ja zu Gottes Setzung verbindet sich mit dem Namen, weil er nicht im freischwirrenden Raum unterwegs ist, sondern weil ganz deutlich in einer Kette, in einem vorne und hinten, oben und unten, links und rechts eingebettet ist. Ich bestimme nicht diese Setzung, sondern ich bejahe sie. Dazu gehört natürlich auch, dass es überhaupt sie gibt. Wir haben das ja immer wieder einmal, dass wir uns das verdeutlichen müssen. Sie wurden nie gefragt, ob sie leben wollten. Da hätten vielleicht manche gesagt, nö, kein Interesse. Und so wie du es vorhast, sowieso nicht. Und die Daten mache ich auch nicht. Wenn du mir das als Angebot hast, verzichte ich auf Leben. Sie wurden nie gefragt. Sie kennen diesen Satz aus der Philosophie, sie wurden ins Leben geworfen. Zack, da waren sie. So, jetzt geht's los. Gibt kein Zurück mehr. Ich habe das ja jetzt quasi plastisch vor Augen mit meinen Enkelkindern. Keiner von denen hat vorher noch ein kleines Ticket gekriegt und hat überlegt, doch mal, möchtest du Mensch werden? Möchtest du diesen komischen Opa haben? Möchtest du gerade jetzt hier leben zu der Zeit? Nein, es wurde alles für sie bestimmt. Und das ist das Traumhafte der Glaubenden, zu sagen, ich nehme diese Setzung an, ich bejahe es. Das ist Namenssetzung zu akzeptieren und damit Gott die Ehre zu geben über dem, was er in ihrem und meinem Leben gewollt hat. Gott, so wie du es gemacht hast, ist deine Bestimmung. Ich sage dazu ja. Der vierte Gedankengang, wenn Sie die Namen lesen, wenn Sie einfach diese Namen lesen, ist, dass Sie bei diesen Namen natürlich aus unserer Kultur kommend, immer historisch rückwärts denken. Und wenn Sie historisch rückwärts denken, das ist eine berechtigte Sichtweise, nicht falsch verstehen. Es ist nur vielleicht nicht die einzige. Wenn Sie historisch rückwärts denken, dann landen Sie natürlich immer in der Kausalitätskette. Und die Kausalitätskette, die ist klar, nach dem Vater kommt der Sohn, nach der Sohn kommt der Enkel, das hängt natürlich auf jeden Fall zusammen und das ergibt sich, es ergibt sich von hinten. Das ist der eine Gedankengang, es ergibt sich von hinten, vom Anfang her, von Adam, da beginnt dann die ganze Kausalitätskette und das läuft und läuft und läuft und läuft. Es ist eine Kausalität und jetzt entdecken wir im ganzen biblischen Kontext mit den Namen, dass das nur eine eingeschränkte Sichtweise ist. Denn neben der Kausalitätskette, und deswegen macht das auch der Chronist, gibt es auch eine Finalität der Geschichte. Das heißt, es ist nicht ein Weil, sondern ein Umzu. Das ist, was wir uns in unserem Kulturdenken ganz fremd ist. Das heißt, ich bin nicht nur da, weil es mein Vater gab, sondern ich bin umgekehrt da, um zu, damit durch mein Leben was geschieht, Gott zu seinem Ziel kommt. Das heißt, Geschichte wird nicht rückwärts gedacht, Geschichte wird vorwärts gedacht. Geschichte ist biblisch zielgerichtet, nicht ursprungsgerichtet allein, sondern zielgerichtet. Und damit ziehen sie aus diesem furchtbaren Schicksalsgelaber raus, weil sie dann nicht nur sagen, ich halte so Worte, sondern sie denken andersrum und sagen, mein Gott, du hast nicht nur einen Rückwärtsgang drin und sagst, da gibt es einen Vater, einen Großvater, einen Urgroßvater, sondern sagst, ich habe dich gesetzt und mit dir habe ich ein Ziel. Oder wir können es in unserer Sprache noch anders sagen, es gibt mit ihrem Leben eine Bezweckung. Es gibt eine Bezweckung. Also nicht im Sinn von, ist er halt da, jetzt muss man machen mit ihm was, sondern umgekehrt, sie sind da, weil er von vornherein es genau so wollte. Und wenn sie in diese Kapitel lesen, dann entdecken sie, dass der Autor daneben steht und sagt, ist ja unglaublich, mein Gott, wie du das hingekriegt hast. Wie, dass du die Jahrhunderte, Jahrtausende hingekriegt hast. Du hast das hingekriegt über die adamitische Linie, durch die Noah-Katastrophe hindurch. Du bist bei dem Abraham gelandet. Du hast diesen Isaak tatsächlich hingekriegt. Und dann kam der Jakob und diese 12 Jungs. Und dann ging das los. Und dann ging das in die Stämme hinein. Und dann bei allem, was da war, tatsächlich hast du dich auf den Josef konzentriert. Nachdem der Josef raus war, auf den Juda. Und nachdem der Juda da am Lauf war, kam aus Juda der David raus. Die Benjamin-Sache, die war so eine Seitenlinie. Jetzt kommt Juda. Und sie ahnen, das geht ja noch weiter. Das bleibt ja gar nicht in der nachexilischen Zeit stehen. Sondern die Finalität, das Zielgerichtetsein der Geschichte Gottes, das geht weiter. Und das zu begreifen, ist natürlich für uns etwas ganz, ganz, ganz Wesentliches, dass wir nicht nur in der Kausalität hängen, sondern dass wir begreifen, dass mit meinem Leben Gott ein Ziel, ein Zweck verfolgt. Und dass dieser Zweck mehr ist, als nur in meiner eigenen Person drin liegt. Ich bin mehr als nur meine Person. Ich bin die Bezweckung, die Gott hat. Er hat eine Bezweckung. Und damit merken Sie, kommt eine Begrifflichkeit rein, die für die Moderne ganz, ganz wichtig ist. Nämlich die Frage nach meiner Identität. Meine Identität. Und meine Identität wird biblisch ganz wesentlich nicht nur rückwärts bestimmt. Wer ist mein Vater? Und wo lebe ich? Was ist das gesellschaftliche Umfeld? Sondern wird final bestimmt. Von wem? Von Gott. Gott bestimmt. Und deswegen steht der Chronist da und sagt, schaut euch diese Geschichte der Jahrtausende an. Von Adam, hineinkommend über Abraham, bis in die Zeit der nachexilischen Existenz. Und jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Wir die nachexilische Zeit. Und jetzt hat Gott mit uns eine Bezweckung. Er will was mit uns machen. Und dieses bestimmt unsere Identität, dass über unserem Leben Gott einen Zweck hat. Die Namenslisten zeigen nicht nur eine Kausalität, sondern die Namenslisten zeigen eine Zielgerichtetheit meines Lebens. Die Zielgerichtetheit ist auf Gott ausgerichtet. Gott, mein Gott, wie baust du mich ein? Was bezweckst du mit mir? Wofür bin ich für dich da? Das ist mehr als nur, es gibt mir halt. Sondern Gott sagt, du bist da und ich will, dass du da bist und ich will was mit dir. Erinnern sich Johannes 9? Ah, so eindrucksvoll, wie uns das da Jesus sagt an eine Existenz, wo wir sagen, boah, ist mächtig schiefgelaufen. Die kannst du aus dem Stammbaum aussortieren. Da ist dieser Blindgeborene, das ist ja sowieso nicht das, was jetzt hätte sein sollen. Fehler in der Biologie, Dummkloffe, was hat er noch für eine Rolle und noch für eine Funktion? Jesus ging vorüber, sah einen Menschen, der blind geboren war. Seine Jünger fragten und sprachen, Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Was ist das? Kausalität. Rückwärts. Irgendwo ist ein Fehler. Irgendwo ist ein Fehler. Und jetzt? Jesus sagt, er hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Was heißt das? Ich habe einen Zweck mit dem Kerl. Ich habe sogar einen Zweck, dass der blind ist. Das ist keine Kausalität, das ist eine Finalität. Und über ihrem und meinem Leben steht eine göttliche Bezweckung, eine göttliche Finalität. Und das schafft ihre Identität. dass es sie gibt, dass es mich gibt, wie es sie gibt und wie es mich gibt, ist bestimmt von der Bezweckung des lebendigen Gottes. Da brauchen Sie nach irgendwelchen höhendramatischen Berufungen fragen, sondern allein im Grundwissen, dass es mich gibt, ist in seinem Gotteszweck. Er hat das immer wieder deutlich gemacht an der berühmten Lazarus-Geschichte. Diese traumhafte Auferweckung des Lazarus. Und wenn Sie diese traumhafte Auferweckung des Lazarus sich anschauen, dann entdecken Sie doch etwas, was für unseren Zeitgeist vollkommen falsch läuft. Nachdem dieser Lazarus auferweckt worden ist, sagt der Kerl kein Wort. Das ist doch die komplette Katastrophe. Den muss man doch vermarkten. Das wäre doch heute, stellen Sie sich mal vor, in irgendeiner Gemeinde wird sowas passieren. Das wäre das Ding. Die Bücher wären genial. Die würden sich verkaufen in der evangelikalen Szene. Bis in einen säkularen Raum. Man könnte Interviews mit dem machen. Was macht der Lazarus nur? Der ist einfach nur da. Da steht er, der Tote. Und du kannst ihn angucken. Und jeder Tag im noch Leben des Lazarus hat einen wunderschönen Zweck. Hallo, es gibt mich. Es darf mich gar nicht geben, aber es gibt mich. Schau mich an, es gibt mich. Ich bin ein Zweck, dass du an meinem Leben auf den lebendigen Gott aufmerksam wirst. Es hat kein Wort, gibt kein Buch raus. Es ist einfach nur da. Und demonstriert in seiner Existenz die Auferstehungskraft und die Gnade Gottes. Es gibt so viele Bezweckungen, die Gott hat. Und wir sind mit unserer Kausalität so schnell am Ende. Sagen, oh, bringt nichts. Marktwert gering. Hat auch nichts mehr zu sagen. Und Gott sagt, stopp, Finalität. Ich habe meine Bezweckung. Ob du sie immer durchschaust, ob andere deine Bezweckung, sekundär. Erst einmal, mit ihrem Sein setzt Gott Finalität. Er will sie mit einem ganz bestimmten Zweck haben. Und das müssen wir noch ein bisschen spezifischer angucken. Nämlich, letztendlich entdecken wir, es ist nicht nur eine grundsätzliche Zielgerichtetheit, in der meine Identität hängt, sondern es ist sogar noch eine spezifische Zielgerichtetheit, die wir mit einem Begriff natürlich am allerbesten benennen können. Nämlich, dass durch die ganze Bibel eine riesengroße heilsgeschichtliche Linie sich durchzieht. Die Weltgeschichte läuft nicht zufällig. Die Menschengeschichte läuft nicht einfach nur so. Sondern was in der Menschengeschichte und der Weltgeschichte läuft, läuft nach den Planungen des allmächtigen Gottes, weil er all das, was er da geschichtlich geplant hat, auf ein Heil hin geplant hat. Die Geschichte des lebendigen Gottes ist keine Unheils-, keine Katastrophen-, keine Sündengeschichte, sondern die Geschichte, die dieser Gott macht, ist eine Rettungs-, eine Heils-, eine Wiederherstellung-, eine Gnadengeschichte. Und alles in der Bibel, inklusive ihrer und meiner Biografie, nimmt Anteil an dieser heilsgeschichtlichen Linie unseres Gottes. Sie und ich nehmen in zweierlei Weise an der Heilsgeschichte Anteil. Zum einen sind Sie selbstverständlich, die Sie mit mir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, schon ein Produkt der Heilsgeschichte. Also bei Ihnen ist es schon angekommen. Es hat in Anführungszeichen schon gefruchtet. Sie gehören schon zum Ergebnis der Finalität und der Zielgerichtetheit des Handelns Gottes. Und gleichzeitig gebraucht sie Gott, damit seine Geschichte mit ihnen und durch sie, durch ihr Leben, Beten, Handeln, Nachfolgen, Sein, tatsächlich weitergeht. Wir stehen ja hier in der nachexilischen Zeit. In der nachexilischen Zeit beginnt ja jetzt erst der Großteil der Propheten, sich in seiner Kraft besonders zu entfalten. Die großen vorexilischen Schriftpropheten und auch die exilischen Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, jetzt in der Exilzeit Daniel, mit vielen der anderen Propheten, haben ja in vielfältiger Weise für genau diese Zeit, die jetzt ist, die nachexilische Zeit, Texte formuliert, die jetzt langsam erst ihre Kraft entfallen. Und der Inhalt dieser Texte ist, Heilsgeschichte geht weiter. Wartet auf den Christus. Der Messias kommt. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und rund 500 Jahre später, nach dem, was wir gelesen haben, haben wir tatsächlich dieses Wunder von Bethlehem. Der Messias, Jesus, ist da. Heilsgeschichte entfaltet sich in ganz besonderer Weise. Dieses Hineingehören, dieses Heilsgerichtetsein allen geschichtlichen Denkens ist für uns heute ein absolutes Lebenselixier. Ich weiß nicht, woher wollen Sie Hoffnung nehmen für diese krüppelige Erde? Meinen Sie, es taucht noch irgendwo einer auf, der anders ist? Seit 1. Mose 3, das haut nicht hin, überfordern Sie uns nicht. Das wird nicht besser. Aber stopp. Ich habe die Zielgerichtetheit des Handelns Gottes. Ich habe die heilsgeschichtliche Ausrichtung meines Gottes. Der hat das Ganze nicht aufgegeben. Das läuft ihm nicht aus dem Ruder. Das geht nicht schief. Sondern all sein Geschehen läuft heilsgeschichtlich ausgerichtet. Und wenn Gott, denken Sie an den vergangenen Sonntag, wenn Gott was anfängt, genau, dann bringt er das auch zum Abschluss. Wenn Gott A sagt, dann sagt auch B, C, D, E, F und kommt bei Z an oder bei Alpha oder wie Sie es wollen, Omega. Er kommt an. Und deswegen war letztendlich klar, bei der ganzen babylonischen Katastrophe, nee, Gott ist ja noch nicht fertig. Gott ist ja noch nicht fertig. Das Wort der Propheten steht da. Der Messias kommt, der Christus kommt. Das Heil geht weiter. Und dann stehen da so ein paar Hansel in der nachexilischen Zeit, in dem zerstörten Jerusalem, auf dem zerstörten Tempelgelände da oben und fangen mit einem Provisorium wieder ein bisschen an, Gottesdienst zu feiern. Und jeder vernünftige Mensch sagt, vergiss es, hör auf, sieh die Kausalität, das war's, das Ding ist gelaufen. Und der Glaube sagt, nein, Finalität. Gott geht mit seiner Namensserie weiter. Er geht weiter, geht weiter. Diese Identität, die darin besteht, dass Gott mich hineingenommen hat in seine Heilsgeschichte, führt dazu, dass Sie jetzt schon über Ihrem kleinen Leben anfangen können zu staunen. Mein Gott, was hast du da schon hingekriegt? Was hast du hingekriegt, dass ich, dass Sie, dass wir zum Glauben an dich kommen konnten? Wie hast du das eigentlich geschafft? Wie hast du mich eigentlich geknackt? Wie bist du denn angekommen bei mir? Du hast deine Wunder getan. Und diese Wundergeschichte, die Heilsgeschichte, hört nicht auf. Staunen über der Zielgerichtetheit. Das ist ein Lebenselixier, zu begreifen, dass Gott mit seinen Menschen und mit dieser Welt zu seinen Zielen kommt. Dann habe ich einen sechsten Aspekt, den ich Ihnen noch zumindest noch ganz kurz nennen möchte, ohne Sie damit zu überfordern. Hoffentlich gelingt mir das. Nämlich natürlich haben all diese wunderbaren Hunderte und Aberhunderten von Namen, die haben alle eine Bedeutung. Und natürlich ist für uns das, uns Heidenchristen, das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Wir lesen da diese Namen, die da rumstehen und Abishua und Naaman und Ahaoch und Gera und Shefufan und Huam und ja, natürlich. Ja, ich weiß. Aber dass Sie zumindest mal gehört haben, dass natürlich gerade im Judentum, in der Auslegung des Judentums, diese Namen, dieser Schatz, dieser Hunderten und Aberhunderten von Namen, für einen Juden ganz, ganz anders klingt als wie für Sie und für mich. Und dass man deswegen natürlich immer und immer wieder ein ganz klein wenig Anteil nehmen darf an denen, die was ganz anderes hören, wenn sie 1. Chronik 1 bis 1. Chronik 9 lesen, als wenn wir das lesen. Ich möchte das ein ganz klein wenig deutlich machen, indem unter anderem im Judentum zum Beispiel immer die Namen zusammengefügt wurden, wie sie da so im 1. Chronik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stehen, indem man zum Beispiel alle El-Namen, also alle Namen mit dem El, mit dem Gottestheophoren Element genommen hat. Oder alle Namen in der Reihenfolge, wie sie im Jahwe-Bereich drin sind. Und dann entstehen tatsächlich einfach aus diesen furchtbaren Namen, Anführungszeichen, die für uns so sinnfrei sind, plötzlich Psalmen. Namen, Psalmen aus Namensbedeutungen. Im Grunde genommen haben sie im 1. Chronikbuch, ich weiß, das ist für uns ganz schwierig, aber das zumindest mal gehört haben, man darf immer was hören, wieder weglegen, stehen Namenspsalmen. Wollen Sie mal ein bisschen Namenspsalmen hören, nur so ein bisschen testen? Also ich lese Ihnen einmal 1. Chronik 1 den El-Namenspsalm vor. Also nur die Namen aus 1. Chronik 1. Zu rühmen ist Gott und edel, ein Vater ist er, und er hört uns. Mein Sehnen und Verlangen ist Gott. Er rief mich und streitet für mich. Mein Gott ist reines Gold und ein Freund. Wohltätig ist er und mein Ruhm. Ich habe Ihnen nur Namen vorgelesen. Verstehen Sie? Ich mache noch ein Beispiel und dann höre ich auf. 1. Chronik 3. Ein Jahwe-Namenspsalm. Mein Herr ist der Unwandelbare, ein gerechter Richter, ein Vater ist er, ein gerechter Richter ist er. Der Herr ist hoch erhaben, er hat mich festgehalten, er war mir Stütze, Stärke, Helfer, vollkommen ist dieser Herr. Meine Stärke ist der Herr, er ist mein Pfeiler, ist gnädig und gütig und richtet mich auf. Meine Gerechtigkeit ist er, der mich befestigt, meine Gerechtigkeit ist er, der mich erlöst. Der Herr steht auf und schenkt Erhörung. Willig und von Herzen gibt der Herr, er erbarmt sich, segnet, liebt, befreit, heilt und stellt wieder her. Ich bin der Diener des Herrn, der Wohnung genommen hat und unser Flehen erhört. Ich bin der Diener des Herrn, zu ihm wende ich meine Augen, der meine Stärke ist. Lob den Herrn, er ist wunderbar, er ist gütig, er hat uns befreit. Einfach nur 37 Namen. Was steht denn dahinter? Was geschieht denn mit diesen Namen? Was passiert denn jetzt, wenn dieser Name, wenn das erklingt? Merken Sie, was da erklingt? Da erklingt über einem Namen, über einem Leben Gotteslob. Da taucht über einem ganz normalen Namen der eine auf, der Allmächtige, der Wunderbare. Und mein kleines Leben, in meinem kleinen Namen, meiner kleinen Existenz, nimmt Anteil daran, dass einer groß wird. Wir haben ja mit unseren Namen andere Bezweckungen, nicht wahr? Wenn wir eins wollen, ist, dass mein Name groß wird. Und das ist im biblischen Kontext nicht der Fall. Im biblischen Kontext dient meine Person, mein Name, meine Finalität zur Bezweckung, dass er groß wird. Herr, ich laufe hier rum und das Ganze hat zumindest den einen Sinn, der auf jeden Fall da ist. Dass durch mein Dasein du gerühmt, gepriesen und groß gemacht wirst. Und was sonst mit meinem Leben geschieht, ist relativ sekundär. Wenn das geschieht, dass über meinem Namen ich Anteil habe an der Verstärkung des Gotteslobs, das ist es. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, und dann bleibe ich ja doch ganz schön auf der Strecke. Ich, kleines Individuum. Jetzt habe ich mir so einsortiert in die große Kette von 600 Namen, bin irgendwo eine große, ein Name unter vielen. Und, ja gut, die über weiterlaufenden Zwecke, wunderbar. Erinnern Sie sich das mittendrin, und das wäre der letzte Aspekt, es eine Passage gibt, wo ein Name herausgenommen wird und am Modell eines Namens gezeigt wird, dass bei allem Grundsätzlichen, bei allem, was wir jetzt gesagt haben, bei allen Aspekten, die über negativen Individualismus, negatives Solistentum, doch die einzelne Person nicht unter die Räder kommt. Wir haben ja immer entweder oder. Entweder wir sehen das große Ganze und dann ist der Einzelne unwichtig, oder wir sehen den Einzelnen und das große Ganze fällt weg. Und Gott kriegt beides hin. Er kriegt es hin, dass wir das große Ganze sehen, der Heilsgeschichte und der Bezweckung und das Einsortiertsein. Und gleichzeitig nimmt er uns als Individuum ernst. Und das sehen Sie an dem einen Namen, den Sie alle kennen. Der war vor 1-2 Jahrzehnten so in der evangelikalen Szene ganz, ganz wichtig. Das war das berühmte Gebet des Jahrebets. Weil da erinnern Sie doch dran, die Eltern unter uns. Plötzlich wussten alle, was in 1. Chronik 4, Vers 9 steht. Da haben früher niemand die Bibel gelesen, aber dann sind sie plötzlich aufgewacht und haben dann das gesucht und entdeckten, dass da in 1. Chronik 4, Vers 9 unter anderem ein Name genannt wird, dieser Jahrebets. Und bei diesem Jahrebets lesen wir, er war angesehener als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jahrebets oder Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest mit dem Übel, dass mich's nicht bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Mitten in einer hundertfachen Liste geht wie so eine kleine Tür auf zu einem Modell, wo Gott sagt, du meinst, ich vergesse die einzelne Biografie? Nie und nimmer. Ich zeige dir das. Der Jabez ist einer von Hunderten. Und doch war mir sein Individuum wichtig. Was wissen wir von Jabez? Wir wissen, dass er einen ganz blöden Namen hat. Er heißt, man kann ihn am allerbesten übersetzen mit Sorgenkind. Na toll. Wenn du so losläufst, brauchst du einen Therapeuten. Ja, das ist ja klar. Also es war, man kann es unterschiedlich deuten, eine schwere Geburt, schwierige Konstellation, alles Mögliche. Am einfachsten ist Sorgenkind. Mit der Botschaft geht der ins Leben rein. Toll. Ganz, ganz toll. Hallo Sorgenkind. Komm auch zu Tisch, Sorgenkind. Wir freuen uns an dir, du Sorgenkind. Na toll. Und Jabez hat eine gesunde Unzufriedenheit, eine gesunde geistliche Unzufriedenheit. Und sagt, unter diesen Umständen muss ich so leben, mein Gott. Und hat dieses wunderbare vierfache Gebet. Ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest, die Grenzen weitest und deine Hand mit mir wäre und schafftest mit dem Übel, dass mich's nicht bekümmere. Was für ein Gebet. Und dann ganz schlicht, und Gott machte das. Und Gott machte das. Und dann wurde aus dem Sorgenkind, haben Sie es gelesen am Anfang, eine angesehene Persönlichkeit. Der ist weiter mit diesem blöden Namen durch die Welt gelaufen. Aber es war nicht mehr sein Stigma. Aber an diesem ganz kleinen Modell sehen Sie, Gott kommt mit unserem Namen und auch mit dem Programm in unserem Namen im einzelnen Individuum sehr gut klar. Nein, ich bin überzeugt davon, Sie werden jetzt nicht zu Liebhabern von 1. Chronik 1 bis 9. Da bin ich sehr nüchtern. Aber vielleicht, wenn Sie es bei Ihrer Bibellese durchblättern, entdecken Sie beim Durchblättern, wenn die ganzen Namen kommen, dann doch nochmal den einen oder anderen Aspekt, den wir jetzt miteinander besprochen haben und sagen, so ungewöhnlich der Text ist, mein Gott. Ich verstehe ein ganz klein bisschen, warum du, der Allmächtige, ein so eigenartiges literarisches Format gewählt hast und mit Namen arbeitest. Und natürlich können wir diesen Abend nicht abschließen, ohne auf zwei Namenslisten sie aufmerksam zu machen, die für uns im neutestamentlichen Kontext natürlich absolut wichtig sind. Denn wir haben auch Namenslisten. In Matthäus 1 und in Lukas 3 haben sie Namenslisten. Namenslisten des sogenannten Stammbaums für Jesus, die uns alle diese Aspekte, die wir jetzt gerade gehabt haben, nochmal für uns verdeutlichen, dass Gott sagt, und ich mache mit meiner Liste weiter, damit der eine Name rauskommt, Zielgerichtetheit, die das Heil hinkriegt, indem du, der du dann danach erst kommst in irgendeinem Namen, dein Heil findest, weil es diesen einen Namen in der Liste gibt, diesen Jesus-Namen. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, dir zu danken. Dir zu danken dafür, dass es überhaupt unseren Namen gibt. dass es diese Botschaft der Gnade gibt, die einfach damit zusammenhängt, dass unsere Namen existieren. Und wir danken dir für diese Gnade, mit der wir leben können. Und dass du uns bei unserem Namen genannt hast und dass du uns beheimatet hast bei dir mit unserem Namen. Und dass wir entdecken dürfen, wie wir Ja sagen zu unserer Namenssetzung. Und entdecken, wie du zielgerichtet, heilsgeschichtlich, final uns einsetzt. Und wir zum Lobpreis für dich unterwegs sein dürfen. Und bei all dem vergisst du nicht unsere ganz persönliche, private Geschichte. Was bist du für ein Gott? Und so sind wir an diesem Abend zusammen und beten dich an. Danken dir von ganzem Herzen für unser Leben. Danken dir für unsere Bezweckung. Danken dir für die Zielgerichtetheit der ganzen Geschichte deines Universums und auch unseres persönlichen Lebens. Danke, dass du uns bei deinem Namen gerufen hast, bei unserem Namen gerufen hast und wir jetzt dein sind. Für immer. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.